Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
Hallo Christian.
Hallo.
Nach dem Amoklauf in einer Highschool in den USA reden schon wieder alle dort über Waffen. Wobei streiten wir eigentlich das passendere Wort. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Debatte da so absurd ist wie noch nie. Also es gibt ja Schüler, die demonstriert haben und denen wird jetzt vorgeworfen, dass sie von den Demokraten gesteuert sind. Und manche sagen sogar, dass das Schauspieler seien.
Richtig, also das ist tatsächlich wahnsinnig absurd. Das ist extrem verfahren. Das basiert im Wesentlichen auf einem Video, was aufgetaucht ist von einem dieser Kinder, dieser Teenager, der in so einem Lokalsender in Los Angeles vor einiger Zeit zu sehen war in einem anderen Einspieler. Und zwar in dem Einspieler ging es darum, dass er mit seinem Freund am Strand war in Los Angeles und dort so ein Bademeister, so ein Lifeguard kam und sich mit dem Freund rumgepöbelt hat. Und dieser junge Mann erzählt eben diese Geschichte so nach, wie es zu diesem Streit kam. Und jetzt eben ist dieser 17-Jährige dann einer der Überlebenden gewesen von dem Anschlag in Florida vergangenen Mittwoch, also vor anderthalb Wochen jetzt. Und deshalb wird gesagt, naja, das sei ein sogenannter Crisis Actor und es gäbe eben die Möglichkeit, Schauspieler zu engagieren, die von Krise zu Krise springen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass es natürlich gar keine große Krise war und eigentlich muss man sich ja natürlich mal vor Augen führen, was für eine ungeheure Anschuldigung das ist, dass das eben Teenager oder Jugendliche waren, die über Stunden in ihren Klassenräumen waren und da eingesperrt werden, zuhören mussten, wie draußen Schüsse fielen, dass man denen das abspricht, dass sie quasi echt trauern, ist schon eine, ist schon eine dicke Sache. Es ist auch auf der anderen Seite, finde ich, eine sehr mutige Strategie, weil ich glaube, dass das möglicherweise dieses Mal so nicht funktioniert. Denn diese Jugendlichen sind sehr, sehr versiert, sie sind sehr gut, rhetorisch sehr gut und man spürt aber gleichzeitig so eine sowas Raues an denen auch, finde ich, dass man merkt so, dass diese Wut und Trauer echt ist. Und es ist eigentlich für die USA im Moment sehr, sehr ungewöhnlich, dass so eine Geschichte schon 10 Tage durchhält. Es wird eigentlich spannend dann sein zu sehen, wie die auch in Zukunft jetzt weiterlaufen oder ob sich das dann halt auch im Sande verläuft. Leider haben wir das ja schon eigentlich sehr häufig erlebt, dass dann doch nichts draus wird.
Ich finde es so heftig, weil Trump hat ja auch zu sich einige der Überlebenden eingeladen, auch von dieser Highschool und hat dann dort aber nochmal gerechtfertigt seinen Vorschlag, dass es quasi ja zwar mehr so Checks geben soll, wer diese Waffen letztlich erhält, aber dass trotzdem er eher für eine, für einen noch Zunahme von Bewaffnung ist, dass also Lehrer jetzt auf jeden Fall Waffen bekommen sollen, damit solche Taten verhindert werden. Wie ist das aufgenommen worden? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Genau, also es gibt hier dieses schlimme Argument zu sagen, naja, das Einzige, was einen bösen Jungen mit einer Waffe stoppen kann, ist ein guter Junge mit einer Waffe, also so the bad guy and the good guy. Und die Idee ist eben, wenn wir halt alle bewaffnet wären, dann könnten diese Attentäter auch schneller getötet werden, bevor sie noch mehr Menschen umbringen. Das ist ein bisschen eine verquere Logik, die aber eben auch von der NRA seit einigen Jahren vorgebracht wird. Trump bekommt dafür Kritik, die Lehrer sagen natürlich auch so, das ist keine Verantwortung, die ich haben möchte. Es hat ja auch damit zu tun, so man muss sich das ja vorstellen, wie es in so einem Klassenraum aussieht und dann hat man als Lehrer so eine Waffe am Körper, wenn es da irgendwelche 15-Jährigen gibt und auch dann hat man als Lehrer diese Waffe in der Hand und wenn es dann wirklich zu so einem Attentat kommt, dann kommen da die Polizeikräfte rein und der Lehrer hat die Waffe in der Hand. Wie wissen dann die Polizeikräfte, wer jetzt sozusagen der Täter ist und wer der gute Lehrer ist und so. Es ist alles wahnsinnig, wahnsinnig furchtbar. Was vielleicht so dann aus deutscher Sicht dabei ganz wichtig ist, finde ich, dass wir uns halt immer vorstellen, naja, jetzt diskutieren die USA endlich über schärfere Waffengesetze, hoffentlich tut da mal jemand was. Aber am Ende geht es ja dann eigentlich nur darum, um wirklich kleine Details. Ja, also auch jetzt wird besprochen, so wird die Magazingröße verändert. Sollen richtig krasse so von diesen halbautomatischen Waffen, sollen die verboten werden? Soll stärker darauf geachtet werden, dass da so ein Background-Check lief, ob die Leute, die sich eine Waffe kaufen wollen, schon mal eine psychische Erkrankung hatten zum Beispiel, soll es ein Mindestalter geben und all diese Sachen handeln eigentlich nicht davon, ob jetzt Leute wirklich keine Waffe bekommen sollen, sondern es sind wirklich nur so kleine Rädchen und es gibt wenig Zeichen, die darauf deuten, dass eben die grundsätzliche Haltung des Landes sich zu Waffen verändert. Wobei man eben aber auch wirklich sagen muss, dass es hier auch nur eine kleine Gruppe gibt, die einen sehr großen Teil der Waffen hat. Diese Gruppe wird auch viel gehört. Aber es ist nicht so, dass jetzt eben durch die Bank das Land extrem, extrem waffennärrisch ist. Also es gibt auch hier sehr, sehr viele Gegner. Das wird in Deutschland auch manchmal vergessen. Und unterm Strich fühlt es sich so an, als ob möglicherweise sich diesmal wirklich was verändert. Aber es bleibt jetzt halt natürlich abzuwarten. Wie immer, ist ein bisschen lahmer Journalistensatz. Aber es bleibt jetzt abzuwarten, wie welchen Arten diese Bewegung zeigt.
Immer wieder, wenn das Thema Syrien so etwas aus den Schlagzeilen verschwindet, dann steigt hier, glaube ich, die Hoffnung, dass der Krieg auf ein Ende zusteuert. Jetzt scheint aber genau das Gegenteil der Fall zu sein. Laut Beobachtern toben dort nämlich aktuell die heftigsten Konflikte, die sie dort je beobachtet haben. Christian, kannst du uns das nochmal kurz erklären, was da die Lage nochmal angeheizt hat oder verschärft hat?
Ja, also es ist tatsächlich so ein bisschen eine traurige Übersicht, aber wir haben es auch diese Woche zum Beispiel bei uns im Newsletter etwas größer gefahren, weil es uns wichtig war, nochmal zu betonen, wie krass die Situation dort ist und wie verzweifelt die Situation dort ist. Es ist ja dann tatsächlich so Richtung Donnerstag, hat es ja dann auch in den deutschen Medien nochmal einen größeren Aufschlag gegeben. Es geht um eine Stadt, Ost-Ghuta heißt die liegt im Osten von Damaskus und dort hat das syrische Regime unter Unterstützung oder mit Unterstützung von Russland extrem heftige Luftangriffe geflogen. Diese Stadt und diese Region wird seit 2013 von syrischen Truppen belagert. Das ist eine der wenigen Regionen, in denen eben die oppositionellen Truppen noch die Macht haben. Und in dieser Stadt ist es so, dass seit etwas über einem Jahr die Bewohner schon fast völlig von Nahrung und Medizin abgeschnitten sind, kaum Trinkwasser haben, kaum Strom haben. Also eine extrem verzweifelte Situation. Und dort werden eben jetzt diese heftigen Angriffe geflogen. Je nachdem, welchen Zahlen man glauben mag, also sind mehrere hundert Menschen gestorben. Es gibt Zahlen, die sagen 400, die von dieser syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kommen. Vielleicht da kleiner Einschub. Eine der ganz wenigen Gruppen, die überhaupt mit Informationen nach draußen gehen, ist aber alles ein bisschen schwer überprüfbar, ob das stimmt, was die sagen, ist auch eine oppositionsnahe Gruppe, aber natürlich eine der wenigen Anbieter an Nachrichten, die es überhaupt im Moment gibt. Wie verzweifelt das alles ist, sieht man vielleicht auch anhand einer anderen Organisation, nämlich dem Kinderhilfswerk UNICEF von den Vereinten Nationen, die diese Woche eine Pressemitteilung veröffentlicht haben über diese Angriffe, in der einfach nichts stand, sondern in der dann nur mit einem kleinen Sternchen als Fußnote stand, wir haben nicht länger die Worte, um das Leiden der Kinder und unsere Empörung zu beschreiben.
Machen wir mal einen Sprung aus der internationalen Politik in die deutsche Politik. Da gab es einen überraschenden Personalwechsel, nämlich Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer aus dem Saarland wechselt jetzt in die Bundespolitik. Wieso ist denn dieser Zug von Kanzlerin Merkel so überraschend?
Überraschend daran ist vor allem, dass Kramp-Karrenbauer ja erst vor gar nicht allzu langer Zeit im Saarland eine Wahl gewonnen hat und dann jetzt eben dort auch als Ministerpräsidentin angesehen ist und dass eben dieser Schritt auch Ministerpräsidentenposten aufzugeben, um dann Generalsekretärin zu werden, jetzt nicht auf den ersten Blick nicht unbedingt so ein kluger Karriereschritt ist oder sagen wir mal zumindest so ein angesehener Karriereschritt. Denn sie hofft natürlich und auch Merkel hofft, dass das am Ende der Schritt doch klug ist, weil Kramp-Karrenbauer so stärker in die Prozesse in Berlin eingebunden wird, dort das Netzwerk der Bundespartei besser kennenlernt und das wird alles insgesamt gewertet als Schritt, Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin von Merkel zu positionieren, hat damit zu tun, dass wir im Moment in der CDU oder in der Union insgesamt so eine große Richtungsdebatte erleben. Das heißt, es gibt eben einen Teil in der Partei, der sagt, naja, die Partei hat sich unter Merkel zu sehr in die Mitte entwickelt, der ganze Flüchtlingskurs war falsch, deshalb haben wir die Stimmverluste gehabt in Richtung AfD und wir müssen uns wieder etwas konservativer, vielleicht sogar rechter positionieren. Da ist so die Galionsfigur Jens Spahn als junger, aufstrebender Politiker. Und dann gibt's eben so den Merkel-Teil der Partei, der eben sagt, naja, um weiter zukünftig mehrheitsfähig zu sein, müssen wir stark in die Mitte wirken. Und die Gesellschaft hat sich verändert. Und auch dafür steht Kramp-Karrenbauer dann jetzt. Man muss sagen, so als Politikerin von dem, was man bisher über sie weiß, ist es so, so sozialpolitisch ist sie innerhalb der Partei eher etwas links, gesellschaftspolitisch eher konservativ. Also sie war damals auch zum Beispiel kritisch über diese Frage für die Ehe für alle. Jetzt unterm Strich bleibt aber erstmal, dass eine Richtungsdebatte in der Partei beginnen soll. Und man wird sehen, wie Kramp-Karrenbauer das lösen kann. Unter Merkel ist sie immerhin schon die siebte Person, die jetzt diesen Posten als Generalsekretär besetzt. Und die erste Frau.
Vielen Dank, Christian, und schöne Grüße nach New York.
Vielen Dank. Tschüss.
Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.